Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja das letzte Mal, glaube ich, vielleicht so etwas angekündigt, dass wir endlich mal wieder live und in Farbe und nebeneinander sitzen. Hallo Volkmar.
Ja, haben wir? Haben wir? Weiß ich gar nicht. Ja, wir sind hier live.
Ich glaube, also irgendwann haben wir bestimmt mal angekündigt, dass wir irgendwann wieder irgendwo sein werden und so ist das heute.
Ja, heute sind wir irgendwo. Und zwar in Hamburg bei den Container Days. Ja, herrlich. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Wir waren ja lange nicht mehr zusammen.
Das muss man mal sagen, du hast dich die letzten Jahre einfach konsequent davor weggeschlichen. Du warst da, wo ich nicht war und wenn ich dann da war, dann warst du nicht da.
Das stimmt.
Und gestern habe ich dann erfahren, dass Moritz auch gesagt hat, eigentlich wollte er gar nicht hin, aber wir hatten dann Krankheitsfälle und jetzt ist Moritz tatsächlich heute Nachmittag auch da. Das heißt, wir sind alle drei
bei den Container Days. Und genau. Ich habe es auch geschafft, nach 30 Jahren bin ich endlich wieder hier bei den Container Days. Genau, und ja, schön hier zu sein. Wir sitzen hier so in so einem ziemlich gruseligen, also wer Saw schon mal gesehen hat, Saw 1, so ich stelle mir das vor, als zum angekettet mit einer Säge. Ja, schön.
Aber wenn man sich jetzt fragt, wo die ganzen Hintergrundgeräusche von der Messe sind, wir wurden gerade netterweise von Marvin, hi.
Hi.
Du hast uns gerade so schön Backstage geführt und man muss vielleicht dazu sagen, ich finde diese Location total super, weil die Container Days sind in Hamburg am Kampnagel jetzt das vierte oder fünfte Jahr in Folge, irgendwie so?
Viertes oder drittes Mal.
Vierte war nochmal abgespeckt, Bootshafen da, also hier nicht, Bootshafen sage ich schon,
Hafen.
Und,
genau.
Und dann war Corona noch zwischendurch.
Ich finde die Location total passend im Endeffekt für ein Container-Event, weil am Hamburg-Kampnagel diese Halle, die da im Prinzip ist und die heute als Konzertsäle genutzt wird, hier wurden früher Lastkräne hergestellt. Und diese Lastkräne, die brauchen wir ja dank Containern gar nicht mehr. Und jetzt wurde es umfunktioniert und jetzt ist hier die Container-Days-Konferenz. Und ich finde, dafür, dass das so ein Event ist, was in Hamburg stattfindet, schon sehr international auch. Also fällt mir jedes Mal wieder positiv auf, dass ich mich doch tendenziell viel in Englisch unterhalten darf. Was ich jetzt so von Hamburger Events gar nicht so in der Weite kenne. Also sonst gibt es ja auch irgendwie die Solutions Hamburg, die ist direkt daneben oder direkt anschließend manchmal. Da ist das Publikum weniger international. Also ist schon schön, dass hier wirklich auch alle mal wieder zusammenkommen. Das wievielte Mal bist du jetzt da, Marvin?
Zum zweiten Mal tatsächlich erst. Letztes Jahr war das erste Mal, davor war irgendwie ein bisschen Corona-bedingt und so schwierig, aber zweites Mal, ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein. Macht sehr viel Spaß.
Du bist ja das erste Mal bei uns hier mit drin, vielleicht erzählst du den Zuhörenden so ein bisschen, wer bist du, was machst du eigentlich hier und was treibt dich hier zu uns in diesen wunderschönen Backstage-Raum?
Gerne. Also mein Name ist Marvin Beckers, ich bin Teamlead bei Kubermatic. Mhm. Arbeite da im Engineering-Bereich, leite also eins von den Teams, was halt eben Software entwickelt und halt eben mit den Kunden arbeitet. Und wir wollen heute über KCP reden. Mhm. Das ist ein CNCF-Sandbox-Projekt, bei dem ich Maintainer bin.
Wofür steht KCP?
Für gar nichts tatsächlich.
Ist das frech? Ist das frech? Aber
für gar nichts und für alles dann.
Genau.
Das ist ja quasi wie, da können wir auch einen Glaubenskrieg drüber führen, über der, die oder das Nutella. Und haben sich dementsprechend, wenn ihr das so offen lasst, gibt es Bedeutungen, die Community dem zuschreibt oder so die Favorite 3 oder sowas?
Also man könnte jetzt sagen, dass KCP sich ja anhört wie Kubernetes-like Control Planes. Aha. Könnte man sagen, ist nicht die offizielle Abkürzung dafür, aber passt irgendwie sehr gut da drauf.
Ich habe schon mal jemanden sagen hören. Das finde ich, ist ein guter Take, ja. Was tut das? Wie kommst du dazu? Lag das da einfach rum? Bist du von Anfang an mit dabei? Wie hat sich das ergeben?
Ja, also KCP ist im Prinzip eine Cloud-Native Control Plane für Kubernetes-like APIs. Mhm. Das heißt, da ist der Gedanke gewesen, jemand hat die ganzen Entwicklungen im Kubernetes-API-Server gesehen und gesagt, das ist eigentlich alles ziemlich gut. Mhm. Inzwischen sind wir ja bei 10 Jahren Kubernetes, das heißt, da sind 10 Jahre wirklich an auch eine sehr gute Entwicklung reingeflossen. Und warum sollte man quasi so ein Konzept wie eine API neu erfinden, warum sollte man das selber schreiben mit irgendwelchen Frameworks, wenn man auch sagen kann, hey, ich nehme die Technologie, die, sagen wir mal, eine der inzwischen weit verbreitetsten Plattformen überhaupt halt eben verwendet, Und KCP basiert halt eben auf diesem Kubernetes-Code und sagt halt eben, ich möchte aber gar keine Container orchestrieren, sondern ich möchte die Möglichkeit haben, alle möglichen APIs damit zu managen. Mhm. In diesem Kubernetes-Resource-Model-Style halt eben.
Okay, weil ich hätte jetzt gesagt, du kannst natürlich irgendwie ganz normal Kubernetes machen und spinnst dann halt deinen Pod hoch und lässt den dann über CRDs irgendwie Sachen mit einem API-Server ausmachen. Das ist aber dann, also ich brauche keinen Cluster dafür, um eine API zu haben, die sich so verhält, wie eine Kubernetes-API das tut.
Genau, das ist der Gedanke. Also es gibt ja heutzutage viele Tools, die die Kubernetes-API halt in erster Linie als Control Plane verwenden, ja, und nicht als Container Orchestration. Ja. Na, wenn man an Sachen wie von Upbound, Crossplane halt eben daran denkt, an so Projekte, die nutzen ja die Kubernetes-API, um darin ihre Infos zu speichern. Die machen ja, die benutzen auch so ein bisschen den Kubernetes-Layer und drunter den Container-Layer, aber in erster Linie geht es denen ja wirklich um,
Ja, Datenspeichern, genau, irgendwie Ressourcen verwalten. Ja, das hatten wir 2-3 Episoden zurück mit Jan Gerrit. Also wir haben da so eine Schulungsplattform, die wir entwickeln, die ist auch Kubernetes Native und da bedienen wir uns halt auch genau derselben Geschichten und speichern einfach alle Objekte direkt da drin, weil warum zur Hölle sollte man sich eine weitere Datenbank raufziehen, wenn eh schon ein Kubernetes da ist? Das hat natürlich aber auch gleichzeitig den Nachteil, dass immer ein Cluster da sein muss, wenn man es ausrollt, und das, wenn ich das jetzt richtig verstehe, könnte ich das KCP von mir aus in einem Docker-Compose-Stack nutzen? Das bietet mir die API und dann könnte ich mein Tool dahingehend anbinden? Oder wie sieht das üblicherweise aus?
Ja, also man kann KCP auch auf Kubernetes betreiben. Wir haben auch einen Helm-Chart, aber man kann es halt eben auch lokal starten. Also du kannst die Binary kompilieren und dann sofort loslegen, oder du kannst es halt eben in einem Docker-Compose-Stack halt eben haben. Da kümmert sich KCP nicht so wirklich drum, weil es halt eben eigenständiger API-Server ist.
Mhm. Wie hat das gestartet? Wo kam das her? Bist du von Anfang an mit dabei?
Also gestartet hat das als eine Art Forschungsprojekt bei Red Hat. Mhm. Die haben das entwickelt und haben gesagt, okay, wir wollen uns das mal angucken, diese Idee, die wir gerade eben besprochen haben, führt die irgendwo hin? Können wir daraus was Sinnvolles bauen? Nach einer Zeit, vorletztes Jahr, ich glaube, Anfang letzten Jahres hat Red Hat gesagt, okay, für uns ist das nicht mehr strategisch relevant. Wir müssen das leider von unserer Seite einstellen. Wir und ein paar andere Organisationen haben aber halt eben schon gesagt, okay, das ist wirklich nützlich. Und dann ist das Projekt halt eben in Community Governance übergegangen. Das heißt, wir haben quasi da die Fackel übernommen, sind Maintainer geworden. Also ne, so letztes Jahr, von Anfang letztes Jahres, mitten letzten Jahres, bin ich dann quasi so offiziell dazu gekommen. Ich habe das schon im Jahr vorher halt eben mal benutzt, aber war noch nicht so in der Entwicklung aktiv. Und seit September, glaube ich, ist es auch Teil des INCF halt eben als Sandbox-Projekt.
Habt ihr das mit angestoßen, diesen Prozess, dass das in Sandbox übergeht?
Ja, wir waren einer von den Sponsoren, die das quasi dem Technical Oversight Committee vorgestellt haben und halt eben darum gebeten haben, aufgenommen zu werden.
Wie spannend, weil das würde mich mal interessieren, wenn man jetzt so ein Open-Source-Projekt hat und man geht da zu CNCF und sagt, hey, habt ihr nicht Bock? Also wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen? Was muss ich als Unternehmen eigentlich tun, damit es dazu so kommt? Was ist das schwierig? Ist das einfach? Ich habe gar keine Idee.
Schreibt man da jemanden einen Brief? Oder
die Taube.
Muss man ein Formular ausfüllen?
Findet man eine Taube, die bis nach Amerika kommt von hier.
Ja, also im Prinzip, du stößt den Prozess über einen GitHub-Issue an, wie fast alles bei der CNCF. Und ne, das ist so eine Art Formular, da beschreibst du halt eben, okay, wer ist der Sponsor davon? Also ne, wenn du da als einzelne Firma hingehst, dann hast du auch eher schlechte Karten. Ne, es geht darum, dass dein Community-Projekt halt eben aufgenommen wird und nicht ein Vendor-Projekt halt eben. Mhm. Und du beschreibst halt eben, warum ist das sinnvoll für die CNCF? Ne, welche Ziele verfolgt man? Wie integriert sich das ins größere Ökosystem? Und dann entscheidet halt eben dieses Technical Oversight Committee in der nächsten oder übernächsten Sitzung, ob das Projekt in die Sandbox aufgenommen wird oder nicht.
Mhm. Und dann gibt es da irgendwie doch Präsentationen, die man da irgendwie für macht? Also gibt es dann tatsächlich auch Interaktionen dann oder passiert das alles über GitHub Issues?
Also es gibt schon Interaktionen, weil man halt eben mit dann auch im Onboarding halt eben mit der CNCF enger zusammenarbeitet, Sachen macht wie IP transferieren, Webseite transferieren. Ne? Die CNCF übernimmt das alles dann halt eben für das Projekt. Aber so an sich eine Präsentation gibt es, glaube ich, nicht direkt. Nicht, dass ich mich erinnern würde.
Dass du hier vor Priyanka stehst und vorstellen musst, was da passiert. Also das wird dann halt, ja, okay.
Aber macht halt total Sinn, dass dann auch das Hosting da übergeht. Das heißt, auch die Domain und so wird alles dann quasi abgetreten an die CNCF. Ja, stimmt, das macht Sinn. Das sind ja auch Dinge, die irgendwie an so einem Projekt damit hängen. Ja, spannend. Was sind so die, die Gründe, warum du sagen würdest, macht Sinn, ein Projekt auch mal der CNCF zu sponsern?
Ich glaube, das macht in erster Linie Sinn, wenn das so eine Art Grundlagentechnologie ist. Wenn es verschiedene Stakeholder gibt, verschiedene Contributor, verschiedene Unternehmen, die halt immer so ein bisschen was Unterschiedliches drauf bauen wollen. Und das ist halt so das, wie wir KCP sehen. Das ist so, wir haben das manchmal Framework genannt, aber das ist so für Programmierer ein bisschen verwirrend, weil ja. es ist kein Framework in dem Sinne. Aber es ist halt so eine Basis, auf der man halt eben verschiedene Systeme bauen kann. Irgendwie ein SaaS oder eine IDP oder sowas in die Richtung. Es ist erstmal quasi nur ein Data Store, eine Control Plane. Mhm. Und was du darauf baust, ist am Ende egal. Aber dadurch, dass man halt gemeinsam das baut, hat halt die Community was davon und jeder kann ja eben seine eigenen Projekte drauf bauen.
Mhm. Ja. Was sind so die, also jetzt haben wir zum einen gesagt, das bietet mir einen API-Server oder es bietet mir etwas, was sich verhält wie die Kubernetes-API. Da denke ich direkt an Mocking und irgendwie sowas zu machen. Aber was sind für dich noch so weitere Zwecke, für die das eben auch genutzt wird? Wofür verwendet ihr das eigentlich? Warum seid ihr da irgendwie drauf gestoßen? Das weiß ich nicht, wenn man jetzt zuhört und sich denkt, interessantes Projekt, aber noch nicht nur so die Idee, wofür ich es brauche. Was würdest du da so erzählen?
Ja, also wofür wir das nutzen wollen, ist eben ein Produkt von Kubermatic in Richtung Internal Developer Plattform. Mhm. Quasi halt eben Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre eigenen internen Entwicklerportale halt eben zu entwickeln und anzupassen. Weil das meistens bei Unternehmen halt sehr unterschiedlich ist, was angeboten werden soll. Manche arbeiten vielleicht eher Low-Level, die wollen vielleicht sagen, okay, ihr kriegt Kubernetes-Cluster, ihr kriegt vielleicht sogar VMs, aber gleichzeitig zum Beispiel möchte man ja normalerweise auch selber keine Datenbank betreiben müssen. Und da kann man halt eben sagen, okay, dann machen wir halt eine Plattform, über die ihr Datenbanken quasi abfragen könnt. Mhm. Es gibt ein Team, was Datenbanken halt eben anbietet. Und das sind die Datenbank-Experten, die kümmern sich um den Betrieb und als Entwickler oder als jemand, der halt eben verantwortlich ist für eine bestimmte App, sagt man einfach, okay, ich konsumiere die Datenbank von wem anders innerhalb der Organisation. Das ist so ungefähr die Richtung, wo wir halt eben hinwollen mit einem Produkt. Und wir sehen halt eben die Kubernetes-API als, sagen wir mal, federführend in diesem ganzen Gebiet, so Platform-Engineering, wenn man sich die bestehenden Projekte anguckt. Mhm. Vieles davon baut ja halt eben auch auf die Kubernetes-API auf. Ja. Also viele Projekte nutzen das ja schon und dieses Modell hat sich offensichtlich bewährt. Und für uns ist das dann halt die nächste Stufe zu sagen, okay, wir bauen dann ein System, was halt eben speziell darauf ausgerichtet ist, aber halt eben noch die weiteren Features von KCP halt eben inkludiert, um stärkere Multitenancy zu gewährleisten.
Ja, das ist halt auch ein Riesenthema, ne? Wenn du jetzt irgendwas hast und du hast dann einen Cluster, auf dem vielleicht mehrere Developer an einem Tool entwickeln, was sich die Kubernetes-API zunutze macht, dann gibt's ja trotzdem auch CRDs, die von mir aus, also die CRD an sich ist ja ein clusterweites Objekt und davon hast du dann halt eine Version. Änderst du die oder passt die halt an oder machst da eine Schemaerweiterung, dann brichst du gegebenenfalls Abhängigkeiten für andere im Cluster und dann kannst du da dann eigentlich, kann dann jeder seine eigene Control Plane haben, ohne dass du die Ressourcen des eigentlichen Kubernetes-Clusters, auf dem das läuft, anpassen musst. Also für das finde ich schon mega gut. Wohin persistiert ihr?
Tatsächlich nach etcd. Also dadurch, dass wir viel halt eben auf dem Kube-API-Server aufbauen, nutzen wir halt eben etcd. Mhm. Was KCP mitbringt, ist Sharding. Mhm. Als Feature, das heißt, wenn man sagt, okay, irgendwann ist der etcd halt eben auch ausgereizt, dann bringt man einen weiteren Shard einfach quasi in das Gesamtsystem ein und da kann man dann neue Daten hin halt eben schedulen, anstelle auf den bereits vollen Shard. Mhm.
Das heißt, es wird ein separater etcd mit rein deployed, ja, ne?
Genau.
Der läuft dann da irgendwie mit in einem Namespace oder deployt sich dann jeder selbst sein mit daneben oder wie baut man das?
Das ist erstmal ist das nicht definiert an sich. So KCP möchte einfach nur ein etcd, wo der herkommt, ist erstmal egal. Wir haben halt im Helm-Chart quasi ein etcd mit inkludiert. Man kann aber auch seinen eigenen halt eben deployen. Das ist eigentlich sehr flexibel.
Gibt ihr auch die Möglichkeit, andere Persistenzebenen außer dem etcd zu nehmen?
Innerhalb von KCP gibt es das nicht. Da gab mal, es gab mal so eine, sagen wir mal, Forschung in Richtung FoundationDB.
Ja.
Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann nochmal aufnehmen, aber aktuell ist das nicht geplant. Aber natürlich kann man so Tools wie Kine auch mit KCP verwenden, wo man halt eben dann einen etcd-Proxy quasi auf eine andere Datenbank hat, auf Postgres oder ich glaube, was kann Kine noch? MariaDB, MySQL, irgendwie so ein paar
Datenbanken. Irgendwie so relationale Datenbanken. Ja. Ja, weil das wird natürlich auch irgendwann zu einem Problem, ne? Wenn du halt dann, also wenn ich jetzt so an diese Trainingsplattform denke, da sind halt User drin, diese User haben Sessions und in diesen Sessions wird dann auch gespeichert, wer macht eigentlich gerade wo, wie, was oder Content zum Beispiel, was da angezeigt wird, ist auch alles in der CRD. Wenn du da halt 100 User hast, easy, hast du da halt 100.000 User, die gleichzeitig den Content abfragen, dann ist das auch, also irgendwann platzt dir der ECD einfach und da könnte man dann halt überlegen, okay, geht man halt zu einem RDS-Service bei Amazon und dann skaliert er schon irgendwie hinterher. Sowas ist natürlich auch eine interessante Idee, die man dann da mit nutzen kann. Ja, cool. Jetzt hast du das Thema Developer-Portale angerissen. Was macht ihr da? Also wir hatten, das passt thematisch, folgt mal total gut zu den letzten Episoden, als hätten wir es geplant, aber es war wirklich nicht so. Wir hatten nämlich gerade zu Developer-Portalen beziehungsweise auch zu gehosteten, genau, zu DevSpaces was und davor halt auch mit Jan Gerrit zu Kubernetes Native Development und Sharding, was ja auch bei ihm im Talk mit vorkommt. Also welche Rolle spielt für euch da dieser Developer-Plattform-Teil und ist das Backstage? Wenn ja, wie viele?
also das ist tatsächlich so, also für uns ist KCP so ein Bottoms-Up-Approach halt eben für dieses Thema. Viele Entwickler kennen inzwischen Kubernetes, können mit kubectl umgehen oder haben irgendwelche anderen Tools, so Lens oder was auch immer heutzutage für die Grafik benutzt wird. Und unser Gedanke ist halt eben, okay, eine Developer-Plattform, die braucht einen zentralen Data Store und dieses Kubernetes-Controller und Operator-Pattern, das eignet sich halt eben auch extrem gut, um halt eben Services zu implementieren. Du musst dir plötzlich keine Gedanken darüber machen, okay, ich muss einen REST-API-Endpoint implementieren, der muss irgendwas machen, sondern die Controller können auch durchaus asynchron halt eben Sachen verarbeiten. Ne, das mit dem Sharding ist zum Beispiel auch sowas super Interessantes natürlich für KCP, für große Datenmengen. Deshalb, ich hoffe, ich kann mir den Talk angucken. dementsprechend, das ist so halt, wo wir quasi gestartet sind. Und wir haben halt eben gesehen, okay, die halt sich Developer-Plattforms angucken, aus unserem Kunden- und Nutzerstamm, die wollen halt eben auch viel anpassen können. Mhm. Das heißt halt eben diese Flexibilität von KCP, dass man APIs bereitstellen kann, das ist genau das eigentlich, was die Leute brauchen. Häufig ist es dann halt eben auch so, dass man halt eben eine UI braucht, halt eben, was ja dann verächtlich manchmal Clicky Bunti genannt wird, aber manchmal ist es einfach schneller, kurz mal durchzuklicken. Und das ist so ein bisschen das, also was wir machen quasi ist, KCP ist der Kern davon und wir bauen darum halt eben Automatisierungslösungen und eine UI, die halt eben uns das ermöglicht. Und wenn man halt eben Services in so einer Plattform anbieten will, bei uns ist das so, wir sagen, okay, viele von den, sagen wir mal, eher Betriebsteams, also die zum Beispiel Datenbanken bereitstellen oder andere Services, die nutzen wahrscheinlich schon Kubernetes. Das heißt, bei unserer Idee ist halt eben, okay, die können weiterhin ihre Kubernetes-Cluster halt eben nutzen, wo sie Datenbanken bereitstellen, alles Mögliche tun und das halt eben dann quasi zentral als API in der Plattform bereitstellen. Mhm. Also ne, da sind die Teams stärker separiert voneinander, an die Datenbanken direkt kommt niemand ran, außer halt eben über Connection Strings oder so, halt eben wie das Betriebsteam sich entscheidet, das bereitzustellen. Und dieser KCP-Teil ist quasi die API, die alles steuert. Wenn man das auch mit Backstage vergleichen möchte, Backstage fängt ja eher bei dem UI-Gedanken halt eben an, hat halt eben auch diese Backend-Plugins, weil man natürlich auch irgendwie die Funktionalität quasi in Backstage bringen möchte. Für uns war da einfach interessanter, dass die Kubernetes-API halt oder dieses Kubernetes-Resource-Model, sagen wir mal, das ist, wo man starten möchte. Und Backstage fängt ja quasi von oben an, von der UI, und wir fangen halt eben eher von unten an.
Mhm. Das bedeutet aber auch, dass ihr dann halt zum Beispiel, also mit KCP jetzt, wenn wir jetzt mal da zurückgehen, so ein bisschen die Basis eventuell sogar für Backstage bietet, wo man dann halt wieder rangehen kann. Weil ich dachte jetzt, in welche Richtung geht's? Tatsächlich ist das die Grundlage dafür, weil ich ja zielgerichtet mir Ressourcen im Grunde errichten kann. Also sei es ein Datenbankservice, ist ja jetzt im Grunde halt keine integrative Verkettung, die ich da jetzt irgendwie anbringe, sondern das ist ja irgendwie dann halt zielgerichtet. Und dann könnte ich die Services von Backstage zum Beispiel halt konsumieren, also im Grunde, was mir da bereitsteht und dann halt auch über die Developer-Plattform dann bereitgestellt wird und könnte dann gegen die API gehen, wenn ich dann zum Beispiel ein Database-Cluster drumrum haben möchte. Ne? So kann ich mir das auch vorstellen. Ne?
Genau, und wenn man halt eben über KCP allgemein redet, wie gesagt, KCP ist nur eine Grundlagentechnologie, das heißt, auch da könnte ich mir zum Beispiel halt vorstellen, dass man Backstage nimmt und halt eben quasi gegen KCP als Backend halt eben spricht.
Ja.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Das ist aber auch ein guter Punkt. Ne? Also es bedeutet nicht, ich errichte mir jetzt hier ein KCP und los geht's. Ich brauche schon einen Plan. Ähnlich wie bei Backstage. Ne? Ich brauche halt einen Plan, dass ich halt weiß, was ich tun möchte. Ich muss viele Sachen selber machen natürlich, ganz klar, weil ich natürlich der bin, der halt Dinge bereitstellen möchte. Aber ich habe halt nur im Grunde den Werkzeugkasten oder den Rahmen mit allem drum und dran, um dann halt Dinge aufzubauen. Das bedeutet, ich weiß halt um meine Services und muss sie dann halt irgendwie über KCP dann halt präsentieren. Genau.
Es ist immer schwierig, ich mache es meistens andersrum. Ich will halt immer erstmal ein Tool verstehen und dann mir überlegen, wofür es halt gut ist, statt mir zuerst zu überlegen. Das fand ich so schwierig bei Backstage, weil es halt, also ich bin mit dem Gedanken gekommen, ach cool, ein Developer-Portal, dann gibt's doch schon das Portal, oder? Oder? Und dann denkst du dir, warte mal, wieso muss ich jetzt JavaScript schreiben? Was wollen die hier alle von mir? Was ist hier los? Was passiert hier gerade? Bis man dann merkt, ja, okay, es ist eher so, da sind wir jetzt wirklich bei einem Framework irgendwo, um mir dann die Komponenten zusammenzubasteln und das dann halt da drin zu haben. Und das fand ich, also die Lernkurve da war deutlich anders als jetzt bei anderen Tools, wo man dann einfach sagt, okay, so sieht's aus, ah ja, okay, dann kann ich da drumherum vielleicht einen Prozess so und so gestalten. Das finde ich eigentlich immer angenehmer, wenn man da etwas mehr an die Hand genommen wird, aber wahrscheinlich ist das Onboarding hoffentlich heute einfacher bei Backstage, als das vor 2 Jahren war, vielleicht.
Ja, ich weiß nicht. Du brauchst halt grundsätzlich, du musst halt, ich glaube, viele Sachen sind schon da, also sind schon erdacht, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass du da halt im Grunde halt zumindest schon mal so ein bisschen Boilerplate-Code irgendwo rumliegen hast, den du dir dann halt wieder nutzbar machen kannst und dann halt damit was aufbauen kannst. Aber ich glaube halt, das ist halt immer diese Sache, ne? Du musst dir halt Gedanken machen, ich glaube, und so ist halt KCP genauso. Du musst halt wissen, was du präsentieren willst. Und ich glaube halt, das Potenzial ist ja riesig, ne? Also du hast ja theoretisch, wenn ich jetzt so überlege, du könntest ja ein Backstage davor packen. Die Services, die du dahinter konsumierst, könnten natürlich klassische Operator-Service sein, könnten jetzt natürlich aber auch so Crossplane-Services, also im Grunde ja auch nichts anderes, aber Crossplane-Services sein, die ich mir da halt eingerichtet habe, wo ich dann halt irgendwie gegen meine Infrastruktur terraforme und damit halt auch einen schönen Übergriff in klassische Infrastruktur dann halt bereitstellen kann, ne?
Genau.
Und das ist halt schon, also das ist ja nur eine Möglichkeit. Also die Möglichkeiten sind ja quasi schier unendlich.
Wie funktioniert denn das? Also ich installiere mir das in meinen Cluster rein und was passiert dann? Was begrüßt mich dann? Begrüßt mich irgendwas?
Also wenn du dir halt eben, also wenn du entweder den KCP im Entwicklungsmodus startest oder halt den Kubernetes-Cluster installierst, was du halt eben kriegst, ist der Kubeconfig. Also KCP hat dieses Konzept von Workspaces, das müssen wir vielleicht mal ganz kurz erklären, warum halt KCP überhaupt interessant ist in dem Kontext. Workspaces sind im Prinzip, wir nennen das Logical Cluster. Das heißt, jeder Workspace in KCP ist quasi von außen seine eigene Kubernetes-API. Mhm. Das heißt, unterschiedliche IDs, unterschiedliche APIs, unterschiedliches Airbag, das sind halt eben wirklich voneinander getrennte Kubernetes-Cluster in dem Sinne, ohne halt, dass sie halt eben Kubernetes-Cluster sind, weil sie halt eben kein Container-Orchestration machen. Aber wenn du halt eben anfängst, dann hast du einen Root-Workspace, davon fängst du halt eben an, du hast eine Kube-Config, damit kannst du darauf zugreifen und dann kannst du entweder halt eben weitere Workspaces erstellen. Workspaces sind ineinander verschachtelbar, das heißt, du kannst so eine Baumstruktur aufbauen, die halt eben auch navigieren, wie, sagen wir mal, wie ein File-System, so CD-mäßig irgendwie. Du kannst eben auch Teile von diesem Baum quasi an andere delegieren. Das heißt, du hast eine bestimmte Abteilung, die kriegt quasi einen Workspace und in diesem, der Abteilungsleiter oder irgendwer ähnliches, Er kriegt halt eben volle Berechtigungen in dem Workspace, weil er halt eben auch nur innerhalb des Workspace Berechtigungen dann hat, kann er eben da Berechtigungen festlegen und selber weitere Workspaces erstellen und halt quasi seinen Teil vom Workspace-Baum halt eben selbst verwalten. Mhm. Und ja, im Prinzip, du fängst halt mit einer leeren Installation an. Es gibt halt nicht so viel, ne, was wir gerade gesagt haben. KCP ist so ein, ne, du musst schon überlegen, was du damit machen möchtest. Das ist quasi so der Startpunkt. Also du fängst mit einer kube-config an. Wir haben ein paar kubectl-Plugins, um halt eben einfacher so eine KCP-Installation zu navigieren. Und dann fängst du quasi an, okay, ich möchte meine Workspaces erstellen, ich vergebe Berechtigungen und ich definiere mir vielleicht halt eben auch APIs, die halt eben innerhalb von der KCP-Installation angeboten werden. Mhm.
Habt ihr da irgendwelche Examples, so wo man so als Leitfaden mal einmal durchgeht, um dann halt irgendwie mal so loszugehen? Oder ist das... Gibt es da schon was? Also ich kann mich halt daran erinnern, letztes Jahr haben wir darüber berichtet, halt auch quasi, dass ihr auch das Projekt übernommen habt. Und dann war Sommerpause und ich habe gesagt, ich möchte mich mal damit beschäftigen. Habe kurz reingeguckt und dachte, ach nee, das ist jetzt gerade ungünstig und habe mich dann nicht damit beschäftigt. Ja. Und jetzt möchte ich mich wieder beschäftigen nach der Sommerpause, nach dieser Sommerpause. Und die Frage ist, gibt es da so einen einfachen Einstieg, wo man einfach mal losrennt und dann sagt, okay, gut, jetzt habe ich hier so ein Basis-Example, gut, die Installation, die ist halt in der Dokumentation gut beschrieben. Und gibt es dann halt so mal so ein Ding, wo ich einfach mal so ein Szenario durchgehe, ne? Ich glaube, so um die Möglichkeiten erstmal so am eigenen Leibe zu erfahren.
Also wir haben natürlich Dokumentation. Da gibt es halt auch so einen, sagen wir mal, Step-by-Step-Guide, der aber eher die Konzepte abdeckt. Der sagt, okay, du fängst damit an, dann machst du das, dann musst du das machen. Wir haben auch für die Entwicklung von Controllern haben wir einen Controller-Runtime-Fork. Und der hat auch ein KCP-Beispiel. Also da kann man zum Beispiel anfangen und gucken, okay, wie funktioniert das denn überhaupt? Was ist so anders an einem Code von einem Controller in KCP? Nicht viel tatsächlich. Und dann kann man damit halt eben anfangen und von da aus weiterarbeiten.
Ja. Setzen wir uns nachher nochmal zusammen. Wir brauchen eine kleine Linkliste, die wir dann in die Shownotes packen.
Ja, sehr gerne.
Was steht für euch die nächsten, jetzt auf die Uhr geguckt? Ja, da sind noch 2 Tage dran, auf jeden Fall. Was habt ihr euch so für die Container Days vorgenommen?
Generell mal Talks anschauen. Das ist für mich immer so, die Konferenzerfahrung ist immer so ein bisschen, egal wie lange es ist, plötzlich ist es vorbei. Ja. Und ich habe 2, 3 Talks höchstens gesehen.
Ja.
Ich hoffe, das wird dieses Mal anders, weil es ein paar sehr, sehr interessante Sachen halt eben gibt. Gibt es immer, aber mal schauen. Bei mir steht selber ein Talk an. Und dann morgen hoffe ich, dass ich dann mehr Zeit habe für mal den Plan durchgehen, mal schauen, was man sich angucken kann. Und
Heute 13 Uhr, ne?
11.55 Uhr.
Ah, 11.55 Uhr. Gut, da sitzt man gerade mit Mario zusammen.
Ja, Volker, hast du dir Pläne gemacht?
Gar nicht. Wir sind auch ein bisschen drollig, sind wir halt auch. Wir wollten ja heute Podcasts aufnehmen wie die Verrückten, sind aber die letzten 2 Tage auch eigentlich ganz gut im Booth-Shift eingebunden. Also das bedeutet, wir stehen halt permanent am Stand. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Aber es ist ja nicht so groß hier. Also im Grunde, die Stände habe ich schon abgeklappert. Man hat sich mit Leuten unterhalten, die man schon kennt, mit Leuten schon unterhalten, die man noch nicht kennt. Und den Rest lässt man so ein bisschen auf sich zukommen. Talks glaube ich gar nicht. Das wird, glaube ich, zeitlich nicht sich einrichten lassen. Aber ja, ich genieße das hier. Ich mag Hamburg, ich mag Kampnagel, ich mag die Container Days. Ich genieße die Menschen und die klugen Köpfe hier.
Ja, was die Talks angeht, ich verlasse mich einfach auch jedes Jahr wieder darauf, dass die Technik über die Jahre nicht schlechter wird und dass deswegen sowieso innerhalb der nächsten 2, 3 Wochen alles auf YouTube landet. Und wenn mir dann was wirklich, wirklich wichtig genug ist, dann gucke ich da nochmal rein. Aber tendenziell geht es mir um die Leute. Und da habe ich heute schon einige gesehen, die ich schon locker wieder ein Jahr nicht gesehen habe. Und dann kann man so ein bisschen ein paar War-Stories austauschen, ein bisschen Klönschnack machen, gucken. Ich finde es auch immer spannend, wen es wohin treibt. Gerade auch so bei den Herstellern, da sieht man ja, das ist ja auch buntes Treiben.
Die mischen sich sogar, erfahren. Ne? Die mischen sich sogar.
es sind solche Dinge. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, wahrscheinlich geht's dann, müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht, dass wir chronologisch von den Aufzeichnungen die Sachen dann ausstrahlen. Wie gesagt, die Informationen zu dem werden wir Marvin gleich nochmal löchern, dass er uns ein paar Links mit reingibt und dann packen wir die mit in die Shownotes. Und dann, ja, würde ich sagen, machen wir uns gleich wieder zurück auf die Konferenz, wa?
Jo.
Wunderbar.
Genau so. Vielen Dank.
Vielen Dank euch, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr denkt, ihr müsstet eigentlich auch mal auf die Container Days gehen, dann haltet das ruhig mal im Hinterkopf und dann irgendwann so Richtung August bis September nächsten Jahres ist es bestimmt irgendwo wieder. Und ja, es lohnt sich. Also Hamburg lohnt sich sowieso immer, aber auch die Container Days, schaut da gerne mal vorbei.
Auf jeden Fall. Urlaubsplanung nicht vergessen.
Das ist am besten, ich habe so viele schon, die sagen, ja, nächste Woche geht's dann in Urlaub oder kommen gerade aus dem Urlaub. Ich glaube, ein gutes Konzept ist vielleicht auch eine Woche Urlaub, dann 2 Tage Konferenz und dann wieder Urlaub, so dass man so nur die Spaßteile mitnehmen.
Das ist tatsächlich, ja.
Man muss auch Menschen mögen, das gehört vielleicht bei Konferenz, da findet sich vielleicht nicht auch jede Person wieder,
punktuell,
aber...
Punktuell passt das. Nicht immer, aber hier passt das schon.
Ja. Ja, schön. Dann vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao. Tschüss.